Und dann sagen wir, hallo Internet, du darfst nicht schon vorher lachen. Oder ist es die Vorfreude?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es die Vorfreude. Genau, wir hatten das ja in einer der letzten Folgen mit dem Clap, ganz kurz.
Ja, also wenn ihr das nochmal hören wollt, dann Podcast Folge 9, was glaube ich. War es die letzte Folge, wo wir es mal kurz erklärt haben?
Ich glaube, es war die Folge davor. Ist eigentlich auch völlig egal.
Dann Folge 8 ist ja genau auch völlig wurscht, denn heute feiern wir Folge 10. Huhu!
Yay! Folge 10.
Unglaublich, dass wir diesen Quatsch 10-mal schon gemacht haben.
Ja, aber es gibt ja offensichtlich Leute, die das auch regelmäßig und gerne hören. Also ein Kumpel von mir, der hört das immer mehr oder weniger aus Versehen, weil er das irgendwie, der hat so ein, es gibt ja auch irgendwie MP3-Player für Podcasts, die du dann einfach an, wenn, sobald die am Rechner dran sind, wird das sofort aktualisiert, yeah, und sämtliche Podcasts, die abonniert sind, werden da sofort draufgehauen und irgendwie bin ich da immer mal plötzlich mit drauf und.
Das ist ausgezeichnet, genauso muss das sein. Am besten sofort genau auf die Abonnieren-Taste bei iTunes drücken.
Der hört immer sehr gerne zu und behauptet immer noch felsenfest, ich würde insgeheim auch noch einen ganz anderen Podcast machen. Es gibt nämlich irgendwie einen Gaming-Podcast, der heißt Insert Coin.
Der ist sehr gut.
In den ich ein, zweimal reingehört habe, nachdem der besagte Kumpel, Benny heißt er übrigens, schöne Grüße an der Stelle, nachdem der mir gesagt hat, der klingt genauso wie ich. Und ich glaube, der glaubt mir immer noch nicht, dass ich das gar nicht bin. Und ich habe mal reingehört, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, aber ey, nee, das, also ich bin's nicht. Ich bin nicht der von Insert Coin.
Den an dieser Stiefel Stelle, ziehst du dir nicht an.
Nee, ich bin, schöne Grüße, es ist ein schöner Podcast.
Ja, also, wollte ich gerade sagen, es ist ein sehr cooler Podcast. Und wir loben ja auch gerne die Kollegen, ja, ne, die podcastenden Kollegen.
Zu Recht. Und die können uns langsam auch mal loben. Und auf meinem Blog, auf Kiniast, war jetzt neulich zum letzten Podcast ein Kommentar, der hieß, kommentiert hier überhaupt irgendjemand?
Offenbar ja.
Ja, jetzt schon. vielen Dank dafür. Das war auf jeden Fall sehr gut.
Liebe Freunde, es war eine Herausforderung. Also. Ja. Und dieser Podcast bietet sich ja praktisch an. Also er ist sozusagen die Nutte unter den Podcasts. Denn wer hier nicht kommentiert, ist echt selber schuld.
Ja, eben.
Wir haben ihn ein Kleidchen angezogen und ihn auf die Straße geschickt, weil es geht um Filmzitate. Wir haben gesagt, ne, wir haben eine Orgie angekündigt, es wird auch eine Orgie geben. Und zwar beballern wir uns mit Filmzitaten, relativ spontan geboren, die Idee. Und ich glaube, ich werde da auch echt schlecht drin sein.
Ach, Quatsch.
Ich kann mir sowas halt echt super schlecht merken. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Denn ich bin gerade so in den letzten anderthalb Stunden noch mal so meine DVD-Sammlung durchgegangen, weil ich die meisten Filme echt auf Englisch nur kenne. Und habe mir noch mal ein paar prägnante Sätze auf Deutsch rausgeschrieben sogar. Eigenhändig getippt, ey.
Das kann doch nur schief gehen.
Das kann echt nur schief gehen, das stimmt eigentlich. Aber wir werden es festhalten und egal, wie das jetzt läuft, ihr werdet okay. Das hören.
Okay, also ich fange einfach mal an, das ein bisschen ausschweifender zu machen. Und zwar habe ich vor vielen Jahren im Radio ein Interview gehört mit einer Kolumnistin oder einer Filmkritikerin, die das seit vielen, vielen Jahren betreibt, also für Zeitungen hauptsächlich Filmkritiken schreibt. Und die hatte sich in jungen Jahren schon, hat sie berichtet in diesem Interview, ein Ziel gesetzt. Nämlich, es gibt ein Filmzitat aus einem Film, den du wahrscheinlich auf jeden Fall kennst. Und sie hat gemeint, wer das erkennt, auf Anhieb einen Mann natürlich oder vielleicht auch eine Frau, das hat sie offen gelassen, aber wer das im Gespräch mit ihr sofort erkennt, den würde sie sofort heiraten.
Oh, okay.
Und sie hat dieses Filmzitat natürlich in der Sendung auch präsentiert. Der Moderator hat, ich glaube, der hat dumm getan, also weil es ist ein sehr leichtes Zitat eigentlich. Und ich habe es auch sofort gewusst und habe dann sofort gegoogelt und geguckt, wie sieht die Frau aus. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fürchte, sie wäre mir ungefähr, ich glaube, sie ist mir 30 Jahre zu spät, wäre sie mir begegnet.
Bitte, okay.
Tut mir leid, aber das Zitat lautet wie folgt. Es unterhalten sich zwei Menschen. Ein Mensch fragt den anderen, was hast du all die Jahre gemacht? Und die Antwort darauf ist, ich bin früh schlafen gegangen. So.
Oh, crap.
Und da guckst du. Es ist ein älterer Film. Er ist aus dem Jahr 1984, ist von einem sehr, 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 sehr großen Regisseur, der vorher in einem etwas anderen Genre unterwegs war, aber irgendwie hängt das auch alles zusammen. Es ist ein Epos. Was sage ich noch? Es spielt so ein bisschen so im Gangstermilieu, aber das ist nicht das Wichtigste. Eigentlich geht's um vier Freunde, die sich seit Kindesbeinen an kennen. Und was soll ich noch sagen? Die Musik zu dem Film ist auch von einem sehr, sehr bekannten Komponisten. diesem Komponisten wird gerne mal die Filmmusik zu Der Pate in die Schuhe geschoben, was aber nicht stimmt. Also dieser Mensch, den ich meine, hat das nicht komponiert. Die Musik von Der Pate war von... Ja, siehst du, das wissen wir schon mal gar nicht. Aber ist ja auch völlig uninteressant. Es war damals ein Film, der, glaube ich, einer der Filme mit der längsten Spielzeit, die man bis dahin kannte. Also geht über 3 Stunden in der Director's Cut-Fassung, die vor einer Weile erschienen ist, fast 4. Was gibt's noch zu berichten? Jennifer Connelly hat einen ihrer ersten Kinoauftritte als kleines, maximal 14-jähriges Mädchen in diesem Film.
Ach, um Gottes Willen, ey. Ich muss auch sagen, es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber
boah. Also die Musik ist von Ennio Morricone, was, glaube ich, einige waren in den 80ern.
Oh,
was
ja.
Ist das, der
oh,
Tipp ja. Vielleicht nicht zu krass. Es ist extrem schwer, den Soundtrack in seiner originalen Fassung zu kriegen. Das kommt noch dazu. Es gibt also ganz viele Aufnahmen, die aber von irgendwelchen Orchestern nachgespielt sind. Es gibt so komische Keyboard-Synthesizer-Fassungen davon. Also den reinen Soundtrack von diesem Film wirklich so zu kriegen, ist extrem schwer. Es war einer der ersten Filme, der jetzt in den letzten Jahren im Zuge der Nachbearbeitung und Neuveröffentlichung von alten Filmen auf DVD komplett neu synchronisiert wurde auf Deutsch. Denn die Originalaufnahme war in Mono aufgenommen und damit hat dieses ganze Dolby Surround-Zeug nicht funktioniert.
Um Gottes Willen, ey. Was
wurde betrieben.
Das für ein Film sein?
Was soll ich noch sagen? Also es gibt tatsächlich eine große Gemeinsamkeit zu Der Pate, vor allem was die Besetzung angeht. Aber ich finde, das habe ich jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten.
Ich fürchte echt, ich kenne den Film nicht. Also gerade was so Filme im Gangstermilieu angeht, spielt er das in der Vergangenheit?
Ja, also von uns aus gesehen, ja.
Von uns, ja, okay, aber 84 nicht.
Da war es fast Gegenwart. Hm. Und es ist also eine Geschichte, die sich auch über mehrere Jahrzehnte hinweg irgendwie erzählt.
Nee.
Ein Epos, ganz großartig.
Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich mit der Stirn auf der Tischplatte landen, aber sag mal.
Es war einmal in Amerika.
Ach Gott, ja.
Von Sergio Leone mit Robert De Niro in der Hauptrolle.
Ja, ja. Aber das ist echt schon Jahrzehnte her, möchte ich fast sagen. Nee, stimmt nicht, aber bestimmt... Vor 8 oder 9 Jahren ist das ja, seit ich den mal gesehen habe. Ist auch tatsächlich nicht so mein Genre. Aber gesehen habe ich ihn auf alle Fälle mal.
Ich liebe diesen Film.
Echt?
Abgöttisch. Meine Eltern waren ganz große Fans davon, weil damals war das tatsächlich möglich, diesen Film auch in der DDR im Kino zu sehen. Der lief hier tatsächlich nicht genau, 84 glaube ich, sondern 2 Jahre später oder so. Und genau, meine Mama hat den im Kino gesehen damals und ist wohl nach Hause gekommen und gesagt, dieser Film ist großartig. Und irgendwann kam der mal im Fernsehen und wir haben uns den aufnehmen lassen auf Video und haben den dann geguckt. Und also bestimmt, keine Ahnung, ich habe den bestimmt 20 Mal gesehen oder so.
Was sagst du?
Und vor ein paar Jahren gab's dann, also habe ich meinen Eltern dann so aufgrund, weil dieser Film so wichtig war für unsere Familie auch irgendwie, habe ich den meinen Eltern zu Weihnachten auf DVD geschenkt und die haben sich den angeguckt und gesagt, nee, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Und da haben wir das festgestellt mit der Synchronisation.
Okay.
Die hatten andere Stimmen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Christian Brückner der eigentliche Stammsprecher von Robert De Niro ist. Also ich kann mich ansonsten an keinen anderen Film erinnern, in dem nicht Christian Brückner ihm die deutsche Stimme geliehen hat. Und bei der originalen Synchronisation aus den 80ern von diesem Film hat er aber einen anderen Sprecher gehabt. Eine Stimme, die auch sehr gut zu der Rolle passt und eigentlich überhaupt nicht gestört hat, dass das plötzlich eine andere Stimme war. Vielmehr hat dann plötzlich in der neuen Fassung gestört, dass Christian Brückner den gesprochen hat, Robert De Niro.
Das ja, das stimmt allerdings, verwirrend. Wenn man einen Film so oft gesehen hat und eigentlich genau weiß, wer was wann sagt und wie er klingt, dann ist es schon sehr, sehr merkwürdig.
Das war extrem störend und der zweite Teil, wo sich damals auch sehr viele Kritiker aufgeregt haben, war, dass die ganzen jüdischen Namen, die in dem Film auftauchen, die waren in der originalen Fassung, wurden die eben deutsch ausgesprochen. Mhm. Also der Mensch hieß dann eben Max und es gab Deborah. Und in der neuen Fassung waren das dann plötzlich Max und Deborah.
Ah, okay.
Und da gab's, da gab's auch so schon anklingende Vorwürfe des Antisemitismus und so weiter. Also es war alles insgesamt sehr unglücklich geraten. Und das war so eine Mode zu der Zeit. Also so 2003, 2004 kamen so ein paar richtige Kracher aus den 80ern auf DVD dann raus. Und damit es eben für die schöne Heimkinoanlage fett klingt, wurde das neu synchronisiert. Zum Beispiel auch Amadeus wurde neu synchronisiert damals. Auch mit neuen Stimmen teilweise. Oder der Weiße Hai. Und mittlerweile gibt es übrigens zum Weißen Hai eine Sonderausgabe. Da ist tatsächlich nochmal die Original-Synchro aus den 70ern mit drauf. Und das ist eine schöne Sache. Und das sollte sich durchsetzen. Also gerade für Stimmenfetischisten wie mich ist es extrem störend, wenn die plötzlich andere Stimmen haben. Das nervt.
Ja, und ich meine, mein Gott, wenn ich mir einen alten Film angucke, muss ich auch ein bisschen mit alten Ton leben. Also da sollte man sich nicht so haben. Liebe Freunde. So,
genau.
Ich habe einen Film, ich gehe einfach mal so der Reihe nach, ne?
Also okay.
Ich habe hier keine besondere Reihenfolge. Ist auf alle Fälle ein etwas neuerer Film. Völlig anders.
Du hast dich echt vorbereitet.
Oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe sogar für den Fall, dass du es nicht erkennst, ich glaube, jeweils zwei Zitate aus einem Film.
Okay.
Mal gucken. Okay. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich habe Richard den Dritten gespielt. 5 Vorhänge hintereinander. Ich war ein großer Schauspieler und jetzt seht mich an. Verdammt.
Galaxy Quest.
Ja, yeah, ding, 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 ding.
Alan Rickman.
Ja.
Als, bei Graktars Hammer, das weiß ich noch, aber ich habe vergessen, wie seine Figur heißt. Er war jedenfalls der Einzige von der ganzen Gruppe, der durch die Bank weg so ein bescheuertes Kostüm und so eine bescheuerte Perücke auf hatte und es hat keinen
gestört. Sogar in privaten Szenen. Ja, man sieht ihn irgendwann mal abends zu Hause in seinem schäbigen Apartment und er hat diese beknackte Perücke auf. So lustig.
Ein großartiger Film für alle Star Trek-Fans. Auf jeden Fall eine herrliche Persiflage und gleichzeitig aber auch Verbeugung irgendwie.
Also oh ja.
Es ist nicht nur Verarsche.
Überhaupt
es sind
nicht.
Sehr viele nette Sachen drin, ja. Ich glaube hier, wie heißt er? Sam Rockwell hat auch mitgespielt.
Ja, als Guy.
Als Guy. Er ist
der
einfach
Typ,
nur
der
geil.
Immer Angst hatte, irgendwo zu sterben. Entweder, wenn er allein auf dem Schiff zurückgelassen wird und das Monster ist auf dem Schiff oder auf dem Planeten.
Genau, das rührt nämlich daher, dass er in irgendeiner Episode dieser Serie Galaxy Quest, um die es da geht.
Ich glaube 35, Episode 35.
In irgendeiner Episode tritt er auf und stirbt, nur um zu zeigen, wie ernst die Situation ist.
Im
und das
zweiten
ist ja
Akt.
Dieses berühmte Red Shirt
und
so weiter, so einer ist das. Ja, ey, großartiger Film, ich fand ihn sehr lustig, ich glaube, er wird sehr unterschätzt. Schön ist auch diese Sache mit Sigourney Weaver, die ja da die Figur spielt, die im Grunde nur die Aufgabe hat, den Computer zu wiederholen. Und ich habe neulich eine alte Folge von Enterprise mit Picard gesehen und da ist es genau das Gleiche passiert.
Ist so bitter, oder?
Mit Troy. Ja. Die saß da und hat genau das Gleiche getan. Sie hat nur wiederholt, was der Computer eben schon gesagt hat.
Ja, und es war auch immer die Nummer irgendwie, ne, der Frauen mit doch sehr weiblichen Merkmalen, so heißt die, hatten aber richtig dicke Brüste in den hautengen Shirts und Uniformen. Also das, ne, bei Uhura. Okay, da war einfach der Rock auch noch ein bisschen kürzer, aber allein bei Voyager war es ja dann auch, wo sie irgendwie Seven of Nine als Sexy Faktor mit reingebracht haben und die einfach mit einer, weiß ich nicht, ob es eine Doppel-D tatsächlich ist, da in ein hautenges, silberfarbenes, schillerndes Kostüm gepackt haben. Alter Vater.
Also wir als Jungs waren in dem Alter sehr dankbar für solche Figuren wie Seven of Nine. Nur um das mal klarzustellen. Aber Uhura, zumindest die originale Uhura, die hatte ja den Vorteil, dass die Computer damals noch nicht gesprochen haben. Die haben ja nur rumgepiepst und sie hatte diesen Knopf im Ohr und das war tatsächlich noch ein bisschen okay.
Ja, und guck dir an, wie Leute heute mit Bluetooth-Headsets rumlaufen. Die Uhura
sehen genauso aus.
Zeit. Oh ja.
Ja, total lustig. Wie ist denn das? Bin ich jetzt wieder dran?
Du bist wieder dran, oh ja.
Ah, okay. Es gibt eins, und zwar ein sehr aufgebrachter Mann ruft in eine sehr aufgebrachte Menge. Ihr scheint das nicht zu verstehen. Ich bin hier nicht mit euch eingesperrt. Ihr seid hier mit mir eingesperrt.
Oh man.
Es ist ein neuerer Film. Ein neuerer Film.
Es ist ein neuerer Film. Genre?
Oh. Ganz, ganz schwer. Es gibt ein Übergenre, welches aber nicht so richtig als Genre zählt. Ist von einem Regisseur, der jetzt gerade auch vor ein paar Monaten erst einen ziemlichen Blockbuster abgeliefert hat.
Ja, toll.
Ich überlege gerade, in dem Film spielen nahezu keine bekannten Schauspieler mit.
Ganz toll.
Also uns bekannte Schauspieler. was noch? Ach so, einer der Typ, nämlich der den Satz gesagt hat, den ich gerade zitiert habe, der hat dann kurz darauf, hat man gedacht, der wird jetzt ein neuer Star. Und er hat in einem Remake von Nightmare on Elm Street mitgespielt. Wo alle dachten, okay, ey, das Remake, das bringt's jetzt, das wird toll, aber das Remake von Nightmare on Elm Street war
ja, nein, das war nicht gut.
Es ist im weitesten Sinne eine Comic-Verfilmung.
Ach, du weißt aber genau auch, was ich nicht gesehen habe. Im weitesten Sinne eine Comic-Verfilmung.
Ich möchte erwähnen, dass in einem der letzten Podcasts du auf jeden Fall gesagt hast, dass du diesen Film kennst oder zumindest gesehen hast.
Okay.
Worum ging es?
Ich wollte gerade sagen, verdammt, worüber haben wir geredet? Den Comic-Podcast haben wir doch weggelassen.
Ja, genau. Ein sehr langer Film.
Verdammte Axt, ey. Hast du noch ein Zitat?
Aus dem Film? Typ sagt zu einem anderen Typen, das war wirklich eine tolle Zeit, was ist bloß passiert? Antwort, du hast aufgegeben. Was gibt's noch für Hinweise? Eine Comic-Verfilmung. Von einem Regisseur, der auch vorher schon eine Comic-Verfilmung gemacht hat. Und es ist nicht Sam Raimi oder sowas. Und er war jetzt in diesem Jahr mit einem echt großen Blockbuster wieder da.
Ja, wahrscheinlich war es auch eine Comic-Verfilmung, die ich nicht gesehen habe.
Ja, richtig.
Ja, siehst du?
Es war eine Comic-Verfilmung. Welche großartigen, riesengroßen Comic-Verfilmungen gab es denn in diesem Jahr?
Spider-Man gab es.
Das war doch letztes, das ist doch vor 2 Jahren schon gewesen.
Nein, der neue Spider-Man, echt?
Das war vor 2 Jahren.
Ach,
anderthalb. Ja. Egal, das ist eine Haarespalte.
Ja, Haarespalte. Diese verdammten Haarespalte. Ja. Keine Ahnung, kenne ich mich echt nicht aus. Irgendwie Avengers, bla, keine Ahnung.
Soll ich es auflösen?
Ja.
Okay, also das war aus Watchmen.
Och, ja, ja.
Und zwar Rorschach ist sowieso mit Abstand der coolste in diesem ganzen Film.
Oh nein, und es war doch Rorschach, war doch auch noch Richard Dean Morgan oder wie der Typ heißt.
Hieß der nicht irgendwas mit Haley oder sowas?
Weiß ich nicht, auf alle Fälle
ich merk's mir nicht.
Richard Dean Morgan da auch mitgespielt.
Ich wusste es nicht, nur mal so. Doch, ich hab's doch erkannt, na klar. Ja, aber auf Anhieb wusste ich es nicht. Du hättest mich fast gehabt, ja, genau. Ja, vielleicht klappt's ja jetzt. Okay. Es ist Independence Day. Ich habe erst am ganz zum Schluss mit dem Sender und so weiter. Ja, genau. Es ist Jeff Goldblum, der ist das eine Szene im normalen Film oder war das so eine zusätzliche, die nachträglich, weil wann wer?
Es ist eine Szene im normalen
Film.
Relativ am Anfang.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber kommt nicht später nochmal der Satz, wo er irgendwie aus mehr oder weniger aus Versehen eine Cola-Dose in die falschen Mülleimer wirft?
Das ist vorher.
Und das war oder vorher, wo er auch sagt, verklag mich oder so.
Genau.
Ja, stimmt. Boah, ey, Independence Day. Das war echt, das war krass. Da war ich, wie alt war ich da? Wann kam der? 96? Ich war auf jeden Fall. Ich glaube, ich war gerade so irgendwie 12 oder so. Und ich habe noch gedacht, ey, wenn da fiese Aliens auftreten, gucke ich mir den nicht an. Und dann habe ich gesehen, ach, der ist ab 12, dann sind da keine fiesen Aliens. Okay, super. Und dann. Na ey, es gab trotzdem da diese fiese Alien-Szene da in dem Labor. Da war ich schon kurz mal ein bisschen schockiert. Dann dachte ich, oh nee, jetzt wird's doch gruselig und so. Aber es ging, genau. Brent Spiner. Oh Gott. Ah ja, ich hätte noch gedacht, Willkommen auf der Erde war auch so ein klassisches Will Smith-Ding. Sehr schön. Okay. Oder auch solche Sachen wie, vielleicht ist es ein Meteorit. Nein, definitiv nicht. Woher wissen Sie das? Es wird langsamer. Es macht was? Es wird langsamer, Sir. Und so immer. Also wirklich absolut idiotensicher, dass einem zu jeder Zeit als Zuschauer auch immer nochmal die Situation erklärt wird. Was genau passiert jetzt hier? Ich fand das eigentlich gut, dass man so an die Hand genommen wird, zumindest am Anfang. Von diesem ganzen Militärquatsch und Signalscheiß habe ich ja keine Ahnung als Laie. Und trotzdem hat man es kapiert, was da eigentlich passiert. Und das ist das Schöne übrigens an Pacific Rim, dass da genau dieser gleiche Storytelling-Stil wieder angewandt wird. Dass dir zu jeder Gelegenheit, kurz bevor man vielleicht gerade vergessen haben könnte, worum es gerade geht, wird einem die Situation nochmal erklärt. Es wird einem nochmal erklärt, was ist das mit dieser neuralen Verbindung. Ich habe ja errechnet, es kommen so und so viele Viecher, müssten jetzt kommen. Oder ach, die werden immer größer. Also es ist genauso, du wirst komplett an die Hand genommen, damit du auf keinen Fall die wichtigen Story-Details irgendwie vergessen könntest oder so. Das heißt, man kann, ohne nachdenken zu müssen, diese Action-Szenen einfach genießen, und das hat auch bei Independence Day so funktioniert, dass du dann dich da einfach nur hinsetzen konntest und diese absolut krasse Zerstörungsorgie, die es so in dem Ausmaß vorher noch nie gab in dem Film, also habe ich noch nie gesehen, genießen. Also allein das Bild mit diesem Schatten, der sich über diese Stadt legt, das ist so unfassbar gut gewesen. Ja, und wenn man das jetzt guckt, entlarvt man das ganz schnell und man sieht, okay, das ist mit Modellen passiert irgendwie. Aber selbst das macht ja heute keiner mehr. Na eben, das sah fantastisch aus. Also absolut beängstigend, diese riesen UFOs und okay, was die storymäßig draus machen dann letztendlich und dieser Patriotismus. Mein Gott, so ist das halt. Es ist eine einfache Geschichte, die eine ganz einfache Botschaft vermitteln will, und das geht nun mal am besten über ausgeprägten Patriotismus. So. Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt übrigens gelesen, es ist ein sehr interessanter Fakt, dass Pacific Rim seit sehr vielen Jahren der erfolgreichste nicht-chinesische Film ist, der in China wirklich angelaufen ist. Also die haben dort absolute Traumzahlen jetzt irgendwie eingefahren. Es gab vorher so ein bisschen die Befürchtung, weil er in den USA doch ein bisschen mehr gefloppt ist, als man dachte. Unfassbar bitter, ja. Aber in China, also Warner hat jetzt sehr lange, sehr viele Jahre immer wieder versucht, dort auch die aktuellen Blockbuster in China starten zu dürfen. Das ist nicht so einfach, da einen Film ins Kino zu bringen, wegen eben des politischen Systems dort auch. Da gibt's viel Ärger mit Zensur und Schnitt und sowieso, und dann dürfen die da einfach nicht laufen. Und Pacific Rim lief dort und super erfolgreich. Und wenn man bedenkt, ja, in was für einem Szenario dieser Film spielt, nämlich dass da große Teile Tokios oder Japans einfach mal platt gemacht werden und dass da die Chinesen so unfassbar drauf abfahren. Das stimmt ein bisschen bedenklich, aber ja, weiß auch nicht. Eben. Na, oder japanische halt, oder wie auch immer. Nee, aber es ist echt mal ein interessanter Fakt, und letztendlich wird es dafür sorgen, dass es dann auch in absehbarer Zeit eine Fortsetzung gibt, wie das halt so ist. Die siehst du? Großer Gott. Auf Risiko. Ein bisschen auf Risiko gespielt. Naja. Okay, was machen wir jetzt? Wie machen wir weiter? Warte, ich überleg schon. Ja, ich bin dran. Mit so Zitaten aus Star Trek brauche ich wahrscheinlich gar nicht kommen, Kim. Jetzt erst recht nicht. Okay, okay, ich versuch's. Also, zwei Typen stehen da und unterhalten sich sehr angeregt. Und der eine sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Kerl vergessen. Was denn nur für ein verdammter Kerl? Naja, der Kerl, der eine Kerl. Es hieß doch, ich ging nach St. Ives im Morgengrauen und traf einen Mann mit 7 Frauen. Und es ist nur der eine Kerl. Ja, und was macht der Mann mit seinen 7 Frauen? Ja, was weiß ich, die sitzen auf der Straße und warten auf den Scheißbus. Also ist es nur der eine Kerl? Ja, die Antwort ist 1. Die Antwort ist 1. Ich wette, es gibt gerade ganz viele Hörer, die sich hier gerade die in den Tisch beißen und schon brüllen oder so. Also es ist ein Mehrteiler, also es gibt mehrere Filme, es ist eine Serie. Viele sind der Meinung, es hätte für immer und ewig eine Trilogie bleiben sollen. Leider Gottes hat sich die Verantwortlichkeit oder die Menschen, die entscheiden dürfen, dass solche Filme fortgesetzt werden, daran kein Beispiel genommen. Es ist mittlerweile ein Fünfteiler. Es ist nee, davon gibt's ja nur 3. Aber es spielt trotzdem ein sehr ikonischer Hauptdarsteller mit, der, sagen wir mal, durch den ersten Teil der Reihe so richtig berühmt geworden ist. Nee, ich überlege gerade, wann kam der erste Indiana Jones? Irgendwann 80er? Mitte 80er, ja, aber so in der Zeit ungefähr ist der erste Teil der Reihe, die ich meine, auch entstanden. Im ersten Teil ist der Antagonist, wird gespielt von Alan Rickman. Ja, richtig. Das war jetzt, wie gesagt, aus dem dritten Teil. Absolut großartig. Ist eigentlich fast der beste, meiner Meinung nach, der beste der Reihe. Der erste ist sehr gut. Der ist sehr spannend und aufregend. Alan Rickman ist absolut klasse. Und selbst Bruce Willis auf seine Art ist irgendwie, wenn man sich sagt, okay, ich kannte den Typen noch nicht, das war okay. Der ist okay. Also er prägt eine neue Art von Actionheld auf jeden Fall mit diesem Film, mit dieser Rolle. Und aber der dritte, da sind so viele kleine Sachen drin, die so großartig sind, der ist so rund, dieses Paar allein, Samuel L. Jackson und Bruce Willis, die ja allein optisch schon nicht zusammenpassen und diese Unterschiede zwischen diesen Figuren werden ja auch sofort ab der ersten Sekunde rausgekehrt und wie die aber trotzdem so gut zusammen funktionieren, diese beiden Figuren, das ist großartig einfach. Der Schurke, Jeremy Irons, hallo? Es ist großartig, dieser Typ, wie der diese Rätsel stellt und diesen einen auf Verrückten macht und so. Also ich liebe diesen Film. Und eben eines dieser bekloppten Rätsel war eben das mit dem, ich ging nach St. Ives im Morgengrauen und traf einen Mann mit 7 Frauen und so weiter. Ich stirb langsam 3. Fand ich absolut großartig. Es gibt so schöne Sätze und blöde Zitate. Bruce Willis kommt zum Beispiel völlig zerschlissen mit völlig kaputten Klamotten in eine Bank rein. Und der Security-Typ, der guckt den von oben bis unten an und sagt so, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Und Bruce Willis guckt an sich runter und stellt fest, er hat gerade völlig die abgefuckten Klamotten an und sagt, ja, es ist Waschtag. So, also allein sowas ist großartig. Und schön ist auch, wenn man es im Original guckt, das sind ja auch mal wieder deutsche Terroristen, ehemalige Stasi-Mitglieder oder was das auch immer für obskures Zeug sein soll. Und wenn die miteinander Deutsch sprechen, du lachst dich tot. Das ist einfach mal wie, das ist wie Schieß den Fenster, ja. Das ist. Ich glaube, in der deutschen Fassung, also in der synchronisierten Fassung von Stirb langsam 1 sind es gar keine Deutschen mehr, sondern Europäer. Und in der deutschen Fassung heißt er von Anfang an Jack, also er heißt gar nicht Hans Gruber, sondern es ist Jack Gruber. Und genau, und das wird dann aber im dritten Teil wieder ein bisschen expliziter festgestellt, dass also der Bruder Simon, der war irgendwann mal ein Oberst zu DDR-Zeiten und dann, also es ist so lächerlich, aber ein großartiger Film. Graham Greene spielt da übrigens auch mit. War ich super schockiert, als ich den erkannt habe. Graham Greene ist ein Schauspieler, der indianische Wurzeln hat, tatsächlich, also familiär. Stammt von irgendeinem Sioux-Stamm noch ab. also einen der letzten traditionellen Indianerstämme in USA, hat damals mit Kevin Costner zusammen Der mit dem Wolf tanzt gespielt und auch produziert und war eine Zeit lang so der Vorzeige-Indianer in solchen Filmen. Aber es waren oft kritische Filme, also nicht so diese typische Wildwest-Romantik, sondern tatsächlich gut recherchierte, gute Filme. Und in diesem Film spielt er plötzlich so einen fetten, kurzhaarigen, desillusionierten Polizisten. Ich war so schockiert, diesen Menschen in dieser Rolle zu sehen. Das war, hat echt wehgetan. Also, wenn man sich Stirb langsam 3 anguckt, dann vielleicht danach und noch ein bisschen Zeit hat, sich dann gleich ein Wolf tanzt, also der mit dem Wolf tanzt, reinzieht, dann, also das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich das ist, diese beiden Rollen auch. Aber es ist derselbe Typ. Ich weiß gar nicht, was Graham Greene mittlerweile macht. Es gab mal einen Schriftsteller, der so ähnlich halt, nee, der genauso hieß, aber das hat nichts mit dem zu tun. Nee, der ist durch, der ist Gott sei Dank schon, er war schrecklich. Also Stirb langsam 5 wurde ja so angekündigt, wir bringen so das ganze alte, coole Zeug aus den alten Filmen wieder. Es gab ja riesen Aufregung, nachdem der 4. Teil plötzlich ab 12 war, wenn man sich mal überlegt, der 1. Teil war damals ab 18, wurde mittlerweile runtergestuft übrigens, also bei uns zumindest. Und der 4. Teil dann irgendwie nach 10 Jahren oder was, war plötzlich ab 12. Da gab's ja... Ja, furchtbar. Und das ist im 5. Teil wird das ad absurdum geführt. Das ist völlig bescheuert einfach nur. Die Sprüche, also Bruce Willis führt zu 99% Selbstgespräche, aber völlig bekloppt. Also das war im 1. Teil wesentlich charmanter irgendwie gelöst. Egal, also Stirb langsam 5 ist tatsächlich zum Abgewöhnen und dann lieber den 1. und den 2., der mehr oder weniger ein Remake des ersten Teils ist eigentlich. Den kann man vielleicht auch noch, vielleicht gucken. Da spielt so ein Typ mit, der habe ich immer jahrelang gedacht, das wäre Dolph Lundgren, weil der auch so der gleiche Typ ist. Also dieser General, wie hieß er? Colonel Stewart, genau. Der oberböse Terrorist im 2. Teil, der sieht Dolph Lundgren wie aus dem Gesicht gerissen aus. Zumindest. Ja, wir müssen das ein bisschen martialischer ausdrücken und so. Also es ist einer der übelsten, schlechtesten Schurken, die es überhaupt gibt in irgendwelchen Filmen. Und der 3., wie gesagt, total klasse, großartig. Und also Teil 4 ist schon Mist und Teil 5 der letzte Husten. Also Stirb langsam. Das war's. Nicht langsam genug gestorben, sozusagen. Ja. Okay, noch eins. Na klar. Okay. Oh Mann. Nee. Muss ich passen, habe ich auf Anhieb überhaupt keine Idee. Ach so, okay, das ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber ich glaube, es ist Benjamin Button habe ich nicht gesehen, nee. Es ist nicht Benjamin Button. Shit. Ah, okay, ich hatte gedacht, ich dachte so, wenn der von früher erzählt, 1935, und da hat er plötzlich eine Harnleiterentzündung gehabt, dachte ich, das ist jemand, der früher offensichtlich älter war als jetzt, deswegen bin ich so auf diesen Benjamin Button-Style reingefallen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Benjamin Button, okay. Nee, gut, es war nicht Benjamin Button. Okay, gut. Ja. Fuck. Ich weiß es nicht. Es klingt. Das. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Es könnte fast so was. Klang fast so ein bisschen Simpsons-mäßig, wenn hier Grandpa Simpson auspackt und so. Aber ey. Tom Hanks in der Hauptrolle. Ach, nein, könnte es Philadelphia sein? Auch nicht. Tom Hanks. Tom Hanks in der Hauptrolle. Ein alter Film mit Tom Hanks. Ich habe neulich... Okay, also ich habe neulich Forrest Gump mal wieder gesehen, aber da taucht das nicht auf. Mhm. Pinball. Ach so, dann ist es hier King und zwar The Green Mile. Du meinst Michael Clark Duncan ist das gewesen, oder? Ja, genau. Kingpin hieß der bei Daredevil. Super, das weiß ich. Das weiß ich auf Anhieb, aber nee, ey, Green Mile habe ich einmal gesehen. Das ist von dem Typen, der den Nebel gemacht hat, dessen Namen ich neulich noch so souverän wusste, aber jetzt aus... Ich habe ihn schon wieder vergessen. Genau. Das wusste ich damals auch. Und ich, was als der angekündigt wurde oder mit der Werbung und so, da haben alle gesagt, was, Stephen King im Kino, sind die verrückt und so. Also meine Eltern, das war so der erste Reflex, was sind die irre, jetzt hier in so einen verrückten, ekligen, gruseligen King-Film ins Kino zu bringen, und da hieß es immer sofort, nee, der ist gar nicht gruselig, was ja auch stimmt. Also nee, das stimmt, aber es hat trotzdem so dieses Ding, wo man sagt, es ist irgendwas Übernatürliches ist da am Werk. Vielleicht auch nicht, aber naja, doch eindeutig. Es wird in dem Film zumindest so dargestellt, dass man schon, da gibt's keine Zweifel, dass es irgendwas Komisches mit dem. Okay, warte. Oh, was ganz Klassisches, aber wahrscheinlich, vielleicht kennst du es nicht. Frau guckt zum Fenster raus und entdeckt dort etwas und sagt zum Mann, sie fliegen mit dem Ding, sie sind mutiger als ich dachte. Es ist was Altes, was sehr Klassisches. Es gibt in letzter Zeit sehr, sehr viel Aufregung um dieses, um den Namen. Es ist auch eine Filmreihe. Es gibt bisher 6 Filme. Aufgeteilt in 2 Trilogien. Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt auch so viele wohlwollende Tipps gegeben. Also, es ist halt eine Szene aus dem allerersten Teil. Star Wars hieß der ursprünglich und bei uns hieß er Krieg der Sterne, glaube ich, auf Deutsch. Einfach nur so, ohne irgendwelche bekloppten Untertitel. Und dann im Laufe des Erfolges des ersten Teils, da kam George Lucas dann erst mit der Nachricht raus, dass er eigentlich an einem Mehrteiler geschrieben hat und dass die Drehbücher für ganze 6 Teile schon angeblich oder die Idee für 6 Teile schon in der Schublade liegt. Und dann aber erst wesentlich später, also plötzlich hatte man sich gewundert, warum der 2. Star Wars Film Episode 5 heißt. Also das wurde einfach so, hieß das plötzlich so, Episode 5, das Imperium steckt zurück. Und ohne Erklärung. Und dann erst, als es dann darum ging, dass es eine neue Trilogie gibt, die dann eben die Vorgeschichte erzählt, also als es dann plötzlich die Episoden 1, 2 und 3 gab, hat der 1. Star Wars Film seinen aktuellen Titel erhalten, nämlich Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Und da gab es auch riesengroße Aufregung. Warum heißt dieser Film plötzlich so? Warum muss dieser Mensch da drin rumrühren? Und das ist ja das Thema schlechthin, seit George Lucas seine alten Filme wieder angefasst hat und dran rumgewerkelt hat, ist das ja das Thema schlechthin. Ich kann die Aufregung ein Stück weit nachvollziehen. Ich fand es damals extrem aufregend, dass ich als zu spät Geborene sozusagen 1997 plötzlich die Gelegenheit hatte, diese alten Filme nochmal im Kino zu sehen. Natürlich in ihrer Special Edition Fassung, in ihrer restaurierten Fassung mit den neu eingefügten Effekten. Aber das fand ich irgendwie cool. Es hat mich nicht gestört. Es gab Leute, die sich tierisch aufgeregt haben. ja, was jetzt viel störender ist, dass es tatsächlich nicht mehr möglich ist, die Originalfassung, also die Originalschnitte ohne die Veränderungen, die nachträglich durchgeführt wurden, die Star Wars Filme in ihrer ursprünglichen Filmform zu sehen. Das ist tatsächlich nicht möglich, gibt es nicht. Also wer nicht da zufällig noch irgendwie was zu Hause rumliegen hat von damals, also ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat noch alle Videokassetten rumfliegen in der ursprünglichen Fassung, also die vor 97 erschienen sind. Ansonsten kommst du da nicht ran. Es gibt keine Chance. Es gab vor einer Weile mal diese Special Edition nochmal von der alten Trilogie, wo es also auf DVD tatsächlich dann die Originalschnittfassung gab, wurde zumindest so versprochen. Und das waren aber nur irgendwelche ganz schlecht kopierten, skalierten irgendwie Fernsehdinger. Also es sah unfassbar schlecht aus. Es hat geflackert, das Bild. Also ich hatte mir, vom ersten Teil hatte ich mir das gekauft. Und dann festgestellt, das kannst du dir nicht angucken, es ist eine Frechheit, und hab die zurückgegeben. Also es war, ja, es ist echt eine Frechheit, und es gibt also leider Gottes keine Möglichkeit, sich die originale Fassung der alten Originaltrilogie anzuschauen, und das ist echt schade. Das gibt's, glaube ich, fast in keinem anderen Fall. Also ich habe von nichts anderem gehört. Also klar gab es immer mal dann neue Schnittfassungen, was weiß ich, von Apocalypse Now oder auch Der Pate oder so, aber es gibt immer die Möglichkeit, die Originalfassung noch irgendwo zu sehen. Und das ist bei Star Wars nicht der Fall. Ein Jammer. Ja, so ist es. Furchtbar. Ich habe auch noch Videokassetten davon rumfliegen, aber das ist schon die Special Edition, also. Aber okay, es ist okay. Es gibt sehr schöne Abhandlungen über die Änderungen an den Star Wars Filmen von Angry Video Game Nerd. Sollte man sich angucken. Ist unfassbar unterhaltsam. Aber nur, wenn man Star Wars kennt.
Okay. Sonst ist einfach Angry Video Game Nerd sehr
unterhaltsam. Ja, genau. Kann man auch einen Ton ausschalten.
Egal wie. Oh ja. Das kann er wohl. Ich habe noch eins. Allerdings auf Englisch. Weil ich da tatsächlich die deutsche Version nicht habe. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Also, auch im Dialog. You're in love. Have a beer. Oh, my body's a temple. Well, now it's an amusement park. Du weißt es schon?
Hellboy 2.
Ja, natürlich. Das ist tatsächlich die einzige Comic-Verfilmung, die ich richtig großartig finde. Hellboy. Hallöchen. Ne?
I can't smile without you.
Oh ja.
Can't smile. Was? Exclusive Love Songs oder sowas. Love Songs Volume 4 oder sowas.
Genau, oder Love Ballads oder.
Es ist großartig. Also
wo ich auch echt sagen muss, Hellboy 2 finde ich auch noch einen Ticken besser als Hellboy 1.
Ging mir genauso. Weil der zweite Teil ging davon aus, dass die Figuren, die ja völlig schräg sind und die man sonst nie wieder so sieht, waren ja etabliert. Und ich hatte das Gefühl, dass Guillermo del Toro plötzlich viel lockerer damit umgehen konnte.
Also ja, weil er auch einfach einen unheimlichen Erfolg mit dem ersten Teil bei den Fans hatte. Also die haben gesagt, ist cool, ne? Ja. Hast du genau richtig angepackt. Und ich glaube, das ist ja immer der große Horror bei Comic-Verfilmungen. Du hast einfach so eine nerdige Fanbase, die dir wirklich keinen groben Schnitzer verzeiht. Und wenn du da einfach was Schlechtes ablieferst, brauchst du da, glaube ich, nie wieder in dem Genre was anfangen. Und wenn du einmal was Gutes abgeliefert hast und die Leute sagen, ey, in deinem Universum komme ich klar, auch wenn ich die Comics geliebt habe und da irgendwie eine Sammlung an Originalen und Erstausgaben habe, dann hast du alles richtig gemacht.
Genau, und der ist dann halt auch mit dem zweiten Teil sehr aufgetaut. Also im ersten Teil war noch so die Pflichtübung mit der Origin-Story. Also wie ist, das hat man ja mit den anderen Figuren dann gar nicht mehr gemacht, aber zumindest das Red auf jeden Fall, dessen Geschichte stand ja im Mittelpunkt. Und die anderen Figuren, ich weiß gar nicht genau, die waren plötzlich einfach da, oder? Also das dann Abraham hieß er, glaube ich, und
genau, das Mädel.
Ape Sapien. Und das Mädel irgendwie, die waren ja dann plötzlich einfach da. Aber
ja, obwohl das ja irgendwie so eine kleine Ungereimtheit ist, also irgendwie diese Liz, das Mädel Liz Sherman, was ich letztens erst gesehen habe, ist eigentlich nicht die Originalflamme von Hellboy, sondern Hellboy verliebt sich eigentlich in Jessica, was die Tochter von Wolverine und Storm ist und hat mit ihr Kinder oder ein Kind oder so.
Aber Hellboy ist doch gar nicht Marvel.
Ist aber, glaube ich, so. Hätte ich letztens irgendwo gelesen.
Hellboy war doch Vertigo und Vertigo ist ein Sublabel von DC eigentlich.
Dann gab es vielleicht mal irgendein krasses Crossover.
Ja, das ist dann eine andere Continuity, das nennt sich Ellsworth.
Okay.
Da wird alles durcheinander geworfen, spielt aber eigentlich keine Rolle. Aber trotzdem spannend. Wolverine und Storm, Okay.
Das war jetzt auch nicht so schwer.
Das ist okay. Eigentlich stand er doch auf Dings hier, Phoenix. Mal sehen, ob mir eins einfällt. So spontan auf den Schreck. Filmzitate. Warte, ich probiere es. Okay, mal sehen, ob du es erkennst. Wie ist das, wenn du am Samstag nirgendwie... Nee, warte, wie ging es denn nur? Ach, ich muss kurz überlegen. Warte, es hat was mit Samstag zu tun. Kannst du mal grübeln, ne?
Ja, toll.
Genau, wie machst
du... Freitag der 13. Wie, ist es also nicht.
Genau, das schon mal, kannst du schon mal ausbauen. So, jetzt, okay, ich probiere es nochmal. Also, wie ist das, wenn du am Samstag nicht vor die Tür gehst und nicht Auto fährst, wie kommst du denn dann irgendwo hin?
Oh Gott, was soll das denn sein? Das kenne ich tatsächlich überhaupt nicht.
Okay, es ist ein Mittelalterfilm. Der ist voll mit Zitaten, die ich auch tagtäglich in meinem Alltagsleben anwenden kann. Ein großartiger Film. Bei dem Film ist es übrigens auch egal, ob man ihn auf Englisch oder auf Deutsch kennt, denn bei der deutschen Übersetzung hat man sich unfassbar viel Mühe gegeben, das wirklich eins zu eins übersetzen, und das betrifft dann auch irgendwelche Redewendungen, auf die es auf Englisch irgendwie gibt, aber auf Deutsch überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber auch das wurde einfach übersetzt. So entstehen zum Beispiel wie so Sätze wie, Achtung, zweites Zitat, das gottverdammte Flugzeug ist in den Bergen abgestürzt. Ergibt überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber in dem Zusammenhang versteht man natürlich, was man damit sagen möchte, nämlich alles ist im Arsch.
So. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ergibt es keinen Sinn? Das Flugzeug ist halt in den Bergen abgestürzt.
Genau, es ist also eine Metapher. Überhaupt ist der Film voller blumiger Metaphern. Es wird sehr viel geflucht, extrem viel geflucht. Es gibt da bei YouTube immer mal von solchen Filmen die sogenannte fucking Short Version, wo alles rausgeschnitten wird, außer die Schimpfwörter. Das gibt's von Pulp Fiction zum Beispiel und diversen anderen Tarantino-Filmen und von dem Film eben auch. Und ich glaube, die fucking Short Version geht fast 8 Minuten. Also es wird extrem viel geflucht. Es ist ein Film von schon zu viel verraten.
Was?
Von zwei Brüdern. Es sind zwei Brüder, die sich für die Regie dieses Films verantwortlich zeigen.
Von den Coen-Brüdern oder was?
Ja, genau.
Ja, dann kenne ich es nicht. Da bin ich echt total unbewandert.
Du hast den Big Lebowski nicht gesehen.
Ach so.
Den Dude.
His Dudeness.
His Dudeness, genau.
Doch, klar.
Es ist die Szene, in der Walter Subcheck erklärt, dass er am verdammten, gottverdammten Samstag nicht Bowling spielen wird, weil dort Sabbat ist. Weil er macht am Sabbat nichts. Es ist ja der Ruhetag und er macht den Ofen nicht an, er geht nicht ans Telefon und er fährt nicht Auto und sicher ist, dass er gottverdammt nochmal nicht bowlen wird.
Großartig.
Donny, der etwas beschränkte Kumpel, Sidekick sozusagen von Walt, der fragt dann eben nach, ey, wenn du am Samstag nicht Auto fährst, wie kommst du denn da irgendwo hin?
Ja,
so ist das.
Sehr schön. Sehr, sehr geiler Film. Das muss man tatsächlich sagen. Übrigens auch einer meiner Lieblingssachen, der MacGyver-Vorspann, der mit Szenen aus The Big Lebowski zusammengeschnitten ist. Nur mit Dude-Szenen.
Das kenne ich.
Großartig.
Das kenne ich gar nicht.
What?
Das kenne ich nicht. Ist ja ein Ding.
Du musst mal MacGyver und Dude eingeben. Okay. Dann findest du das bei YouTube.
Gut.
Sehr witzig.
Das mache ich. Hier, ich guck gerade mal auf die Uhr. Es wird langsam irgendwie ein bisschen, wird es Zeit, oder?
Langsam wird es Zeit, das stimmt. Ich guck auch gerade mal noch, ob ich noch eins habe.
Ja.
So was ganz Spektakuläres.
Okay.
Ah, das ist aber wirklich pipi einfach. Also ich habe mich echt mal so an die pipi einfachen Szenen, an die pipi einfachen Filme gehalten. Weil ich dachte, wir machen das hier ein bisschen fair, ne? Hier ist ein Keks. Ich verspreche dir, sobald du ihn gegessen hast, fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser.
Auf jeden Fall aus dem besten Teil der ganzen Reihe.
Oh ja.
naja, es war auf jeden Fall das Orakel in Matrix und so weiter. Und ich
glaube, und ich habe mir tatsächlich Matrix im Schnelldurchlauf angeguckt. Einfach, um irgendwie ein paar prägnante Szenen rauszufinden. Und ich habe festgestellt, dass es mir überhaupt nicht mehr gefällt.
Was, auch der erste Teil nicht?
Ja.
Echt?
Finde ich total unsexy. Wahrscheinlich haben es die zwei Nachfolgeteile dann für mich versaut.
Das kann sein, ja.
Weil ich einfach immer das Kackende im Kopf habe und irgendwie diesen schrecklichen allerletzten Teil, den schrecklichen zweiten Teil.
Also was mich am zweiten Jahr extrem gestört hat, ab der ersten Minute war, es gab ja im ersten Teil so dieses Bild, okay, es gibt da noch so eine Handvoll von Menschen, die so ein bisschen einen auf Widerstand macht. und in irgendeinem kleinen dunklen Loch mitten in der Erde da sich so verbuddelt hat. Und plötzlich war es eine Riesenstadt. Es gab plötzlich massenhaft von diesen Schiffen, die alle genauso aussahen. Es gab plötzlich massenhaft Leute, die genau die gleichen coolen Mäntel und Sonnenbrillen anhatten. Also das hat mich so ein bisschen gestört, dass die zu sehr...
Ja, die hatten auch alle irgendwelche geilen Rasterlocken.
Ja, ja, und völlig hirnrissige Namen. Und das hat mich gestört, dass die in dem zweiten Teil sofort auf diesem Kult rumgeritten sind, der ja durch den ersten überhaupt erst entstanden ist und so. Das hätte man viel, viel subtiler machen müssen. Also,
ja, also ich muss auch sagen, ich fand den ersten lange Zeit richtig, richtig gut. Hab mir auch heute noch im DVD-Regal stehen und ich hatte ihn auch besser in Erinnerung, muss ich sagen. Ich habe den bestimmt 4 oder 5 Mal gesehen, aber da hatte ich halt auch echt die Nachfolgefilme, die gab es damals einfach noch nicht. Also so einfach, da habe ich sie nicht gesehen, ich habe sie direkt im Kino immer gesehen. Ja. Aber die gab es da noch nicht. Und da fand ich Matrix echt ein richtig toller Film. Und den zweiten fand ich am Anfang noch mal gar nicht so schlecht, weil ich hatte halt diesen ganzen Vorjahreshype so mitbekommen.
Genau.
Also ja, du hast halt das irgendwie alles gesehen und fandest es irgendwie toll und dann hat es irgendwie angeknüpft und es hatte ein paar echt gute Szenen, das kann man ja auch sagen.
Auf jeden Fall,
die Highway-Jagd, die konnte schon was. Aber dann ist es irgendwie, also es ist halt wirklich, wenn du einen Abschluss von der Filmreihe verkackst, dann hast du leider verloren.
Ja, so ist es. Also die erste Hälfte des zweiten Teils war tatsächlich noch okay und dann flacht es ganz schnell ab, auch nahm die Story plötzlich so komische Kapriolen, die man überhaupt nicht, die waren völlig unnötig. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass der erste Matrix-Teil Sachen gemacht hat, also vor allem jetzt filmtechnisch und ästhetisch, die seitdem absolut zum guten Ton eines jeden Actionfilms gehören. Die haben mehr oder weniger den Bullet Time erfunden, also nicht nur was die technische Umsetzung angeht, sondern auch überhaupt die Idee dieses Effekts, sowas gab es vorher nicht. Das wurde ja dann sehr, sehr krass auch in Videospielen sofort reingepackt. Ich sag nur Max Payne.
Naja, bei Max Payne war es echt dann krass, das stimmt.
Der, also allein diese, das kann man Matrix auf den Hut schreiben, sozusagen, die haben den Bullet-Time-Effekt erfunden und haben eine sehr, sehr aufwendige, aber überzeugende Art und Weise erfunden, auch das grafisch umzusetzen. Also allein die Idee, das Bild einzufrieren und trotzdem die Kamera noch drum zu drehen und dann fliegen da die Kugeln. Also auf sowas muss
das
man erstmal
kommen.
Das
war schon enorm geil und einfach auch die Story des ersten Teils war für sich genommen viel gehaltvoller. Ich erinnere mich an eine Philosophievorlesung, die ich damals im Rahmen meines Studiums besucht habe. Und der Professor hat original die komplette Theorie von Plato an Matrix erklärt. Ungefähr 5 Wochen lang.
Das ist echt spannend. Aber also vor allem, weil die Wachowskis ja nachweislich sich das alles irgendwie zusammengeklaut haben aus Filmen, auch viel aus vielen Filmen, die es schon gab. Also da sind ja Teile aus Ghost in the Shell drin und aus sonstigen Kung-Fu-Filmen und auch diese Idee mit der Welt in der Welt, das mit der Simulation und so weiter, das war auch nicht neu. Aber so in dieser Art und Weise, wie das da alles zusammenlief und dann mit diesem unglaublich coolen Stil und überhaupt, das war halt neu und das hat man in der Form, gab es das vorher nicht. Und das
war schon enorm cool. Ja.
Also ich habe den, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich den Mund nicht zugekriegt. Also gerade,
oh ja.
Weil ja der,
oh
ja, der Anfang, also gerade die erste Szene ist ja auch so unfassbar spektakulär schon mit Trinity, die da von den Agenten verfolgt wird, wo sie ja gleich schon mal ein bisschen was zeigen, aber eben nicht zu viel. Man wird eben nicht sofort in den ersten 10 Minuten mit allem zugeballert, was der Film zu bieten hat, sondern das steigert sich so stückchenweise, bis dann eben irgendwann ein riesen Helikopter in ein Haus kracht. Und also
genau.
Und es wird immer krasser und noch mehr. Und auch Hugo Weaving, also die Rolle ist ja für den absolut perfekt. Das ist ja...
Ja, ist auch tatsächlich neben Elrond seine Paraderolle.
Ja. Auf jeden Fall.
Also Hugo Weaving hat unheimlich vielen geilen Scheiß gemacht, der aber relativ unbeachtet der Filmöffentlichkeit abgelaufen ist.
Und er hat oft auf die gleiche Art und Weise übrigens auch gesprochen. Das merkt man vor allem bei V für Vendetta.
Oh ja.
In dem Film redet er ja sehr viel. Und das ist die gleiche Art und Weise, so zu sprechen. Also es gab, was war denn das nur für ein Film mit Hugo Weaving? Ach, ich glaube bei Cloud Atlas. Da spielt er ja mehrere Rollen auch, ist ja auch
wie alle.
Eines der Features des Films. Aber da gibt's auch einen Teil, eine Rolle, die er spielt, da redet er genauso wie Agent Smith. Und diese Art, dieses Abgehackte, so ein bisschen wie der G-Man bei Half-Life, der, glaube ich, auch dadurch sehr inspiriert wurde durch Agent Smith. das ist so ein Stil, den er da auch mehr oder weniger erfunden hat, aber außer ihm, also das ist nicht mehr überzeugend plötzlich in anderen Filmen oder so.
Das, ja, das stimmt.
Ist nur noch, passt nur noch da. Ey, Matrix, da gab es so einen pervers geilen Soundtrack damals, ich weiß es noch. Ich
war
absolut scharf auf den Soundtrack.
Das war auch die einzige Zeit, wo ich dann mir irgendwie, ich glaube, 2 Rage Against the Machine Alben gekauft habe, sehr zum Unmut meiner Eltern. Damals sie das irgendwie brüllend laut ertragen mussten. Aber das war schon cool.
Also ich war total heiß auf den Track, der kommt, als die da in dieser Lobby, in diesem Hochhaus unten da einfach mal 20 Minuten lang alles zusammenschießen. Da kommt ein Titel von Propellerheads. Bis ich mal rausgefunden habe, von wem dieser Titel ist, das hat ewig gedauert. Damals gab es kein Internet. Jedenfalls nicht in der der inflationären Form, wie das heute der Fall ist. Also heute braucht man nicht mal mehr Internet, du brauchst einfach nur ein Handy, hältst es irgendwo ran und das sagt dir dann, wie der Titel heißt. Ist das verrückt? Ich bin so alt geworden.
Ja, aber ehe wir jetzt über die bösen technischen Neuerungen aus der Hölle reden, würde ich sagen, sagen wir an dieser Stelle Tschüss.
Genau. Schön. Ja,
vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Nummer 10.
Nummer 10,
Wir machen jetzt ein bisschen Pause. Ein paar Wochen auf jeden Fall. Wir haben ja, die letzte Woche gab es ja schon keinen, das ist alles manchmal ein bisschen schwierig, viel zu tun. Wir haben tatsächlich.
Ja, und wir sind ja auch mitten in der Urlaubszeit drin.
Das ist, genau. Und das heißt so viel wie, dass wir keinen Urlaub machen. Bis jetzt jedenfalls. Aber jetzt verabschieden wir uns erstmal so für 3 Wochen, glaube ich, mindestens in die Sommerpause. Und hoffen, ihr seid danach wieder dabei.
Ja, wir sind es auf alle Fälle.
Wir sind da auf kineast.blogspot.de zum Beispiel.
Und auf radiohna.de. Und wenn wir dann die kleine Sommerpause rum haben, haben wir auch endlich wieder gute Filme im Kino.
Ja, ich hoffe es. Ich will es hoffen. Ich habe ganz viele nachzuholen.
Oh ja.
Ich muss das alles noch gucken. Machen wir. Dann bis die Tage.
Tschüss.